Recht herzlich willkommen zu einer Vorarlberg Live-Sondersendung für die Nachrichten der Woche. Heute bei mir zu Gast der Landeshauptmann Markus Wallner, den ich jetzt recht herzlich begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön für die Einladung.
Herr Landeshauptmann, es gibt natürlich ein Thema, das in den letzten Tagen die Schlagzeilen auch bestimmt hat. Das ist der präsentierte Vorarlberg-Kodex. Was sind denn jetzt da die genauen Erwartungen, die Sie an Asylsuchende oder Asylwerber haben, die bei uns ins Land kommen, wenn es heißt Vorarlberg-Kodex?
Also wir haben uns da entschieden, einen, glaube ich, ordentlichen Schritt zu machen. Zum einen kennen wir ja was Ähnliches schon bei den Asylberechtigten. Wir waren damals das erste Bundesland, das gesagt hat, wir führen für Asylberechtigte, das sind jene, die hier bleiben dürfen, die ein Verfahren hinter sich erledigt haben und das abgeschlossen wurde positiv. Für diese Gruppe führen wir eine Integrationsvereinbarung ein. Damals war das ziemlich umstritten und mittlerweile österreichweit eingeführt, eigentlich Standard geworden. Das heißt, jeder Asylberechtigte, der im Land bleiben darf, muss auch eine Integrationsvereinbarung unterschreiben mit gewissen Verpflichtungen. Und er muss auch damit rechnen, wenn dann die Dinge nicht erfüllt, die dort verlangt werden, dass ihm auch in der Sozialhilfe die Mittel auch gekürzt werden. Und das findet ja auch statt, nicht in allzu großem Umfang, aber es findet statt. Und wir haben dann überlegt, wie können wir bei den Asylwerbern in Zukunft weiter vorgehen. Und es hat insofern eine Änderung der Haltung auch gegeben, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich von der ersten Sekunde an, wenn jemand das Land betritt und um Asyl ansucht, noch von der Frage, unabhängig, ob jetzt wirklich das Ansuchen positiv oder negativ ausgeht, vor allem bei jenen, die auch eine gewisse Perspektive haben, sagen, wenn du das Land betrittst, dann sollten wir eigentlich mit Integrationsbemühungen von beiden Seiten von der ersten Sekunde an beginnen. Das hängt damit zusammen, dass mir viele Leute immer wieder auch begegnen im Land, aus der Bevölkerung direkt, die mir oft sagen, ja, was machen denn die Asylwerber eigentlich den ganzen Tag? Die dürfen nicht arbeiten, was ist eigentlich deren Funktion im Sinne von, was können sie tun, außer abzuwarten, bis ein Verfahren irgendwann einmal beendet wird. Oft gehen die Verfahren ja auch sehr lange. Und das hat uns bewegt zu sagen, diese Zeit sollte man wesentlich besser nutzen für Integration. Und auch zu sagen, wir wollen eine Art von Integrationsvereinbarung, wir nennen sie jetzt Asylkodex, Vorarlberg-Kodex, am Beginn voranstellen und sagen, jeder dieser Asylwerber, das sind 1750 in der Grundversorgung im Moment, die werden ab 1. Juni dieses Schreiben auch bekommen über die Caritas. Dort werden sie eine Verpflichtung unterschreiben für Deutschkurse, für Wertekurse, aber auch für gemeinnützige Arbeit. Dahinter müssen Angebote bereitgestellt werden, damit das auch passiert. Und das alles soll den Weg in Richtung Integration natürlich auch vorbereiten, damit wir nicht viel Zeit verlieren. Und das halte ich eigentlich für richtig. Klare Spielregeln bei der Integration. Das sorgt für allerhand Diskussionen in alle Richtungen, aber vom Grundprinzip ist es für mich eigentlich ziemlich klar, wer nach Vorarlberg kommt, wer hier bleiben will, wer Asyl bekommen will, der muss auch einen Beitrag leisten. Und man kann eigentlich nichts Besseres tun, wie vom ersten Tag an schauen, dass man sich integriert, ein Stück weit auch anpassen muss, wenn man in Vorarlberg bleiben will. Und was da dazu zählt, ist ziemlich klar aus meiner Sicht. Also es ist gar nicht so kompliziert. Man sollte die Sprache lernen, man sollte langfristig arbeiten in Vorarlberg und sich um Arbeit auch bemühen. Und natürlich sollte man die Werte, die Verfassungswerte unserer Gesellschaft kennen und die auch respektieren und akzeptieren. Und das ist der letzte Punkt, ist nicht immer der einfachste, weil da auch oft Wertewelten aufeinanderprallen. Auch solche, die nicht immer zu uns passen. Und da muss man sagen, in dem Land gelten gewisse Verfassungswerte, die sind bei uns nicht diskutabel, die sind einzuhalten. Und die sollte man kennen, auch als Zugewanderter. Und das ist so das Grundprinzip dieses Asylkodex, dass wir sagen, klare Regeln aufstellen, Integration nicht als Einbahnstraße, sondern wir verlangen Integration, aber wir bieten ja auch Grundversorgung, wir bieten Schutz, wir bieten Unterkunft, Verpflegung, aber auf der anderen Seite ist was einzubringen. Also ich finde es gut, über 80% der Vorarlberger sagen, in Umfragen ist der richtige Weg. Wir sollten auch Integrationsleistungen und Sozialleistungen aneinander koppeln. Was wir natürlich nicht wollen, ist eine Zuwanderung ins Sozialsystem. Und da muss man schon auch ganz genau hinschauen und jetzt halt in der Umsetzung schauen, wie es läuft.
Wenn Sie sagen, da geht es auch darum, um den Spracherwerb, da müssen die Asylsuchenden zustimmen. Da stellt sich mir natürlich gleich eine bürokratische Frage. Heißt das, diese Integrationsvereinbarung wird in zig Sprachen dann aufgelegt werden? Weil es kann ja sein, dass jemand noch gar nicht so gut Deutsch kann, dass er das überhaupt versteht.
Das wird so sein. Also bei der Caritas gibt es auch Übersetzer und so. Wir haben ja die allermeisten Unterkünfte der Grundversorgung in der Caritas. Das sind gute Partner, die machen bei dieser Aktion auch mit. Und die haben gesagt, die Asylwerber, die bei ihnen ankommen, die um Asyl ansuchen, die eine Unterkunft bekommen, eine sogenannte Grundversorgung, die kennen wir ja auch alle. Die meisten sind dort, einige sind in Privatquartieren. Dort weiß man es über die Bezirkshauptmannschaften. Das heißt, wir können sie direkt kontaktieren. wenn es sein muss, auch in deren Sprache und auch für Übersetzung sorgen und jedenfalls klar machen, wer um Asyl ansucht, wird zeitgleich auch eine Verpflichtung zur Integration eingehen. Und das ist ein Verschärfungsschritt, wenn man so will, aber auf der einen Seite natürlich auch ein Schritt für mehr Integration. Wir sehen einfach, wir verlieren Zeit. Und es ist bei den Jungen vor allem auch ganz wichtig, bei den arbeitsfähigen Jungen vor allem wichtig, wenn jetzt Kinder und Frauen und Traumatisierte, auch Pflegebedürftige sind, andere Personenkreise wie Junge, die arbeiten können. Und da gibt es ja nicht wenige auch in der Bevölkerung, die sagen, was tun denn die Jungen den ganzen Tag eigentlich, außer abwarten, bis ein Verfahren fertig ist. Möglicherweise kommt der eine oder andere auf blöde Ideen. Und das ist ein vernünftiger Schritt zu sagen, bei den Jungen brauchen wir mehr Tagesstruktur. Das heißt, da muss in die Woche eingebaut werden, ein Deutschkurs. Da muss in die Woche eingebaut werden, ein paar Stunden gemeinnützige Arbeit. Weil in Vorarlberg für eine Gemeinde, die ein bisschen gemeinnützig arbeitet, der wird doch danach, wenn er bleiben darf, schneller einen Job finden, weil er ungefähr weiß, wie die Dinge funktionieren bei uns. Wenn jemand nur in seiner Unterkunft wartet, bis ein Verfahren irgendwie zu Ende geht, ich meine, das ist ja auch keine Zukunft für niemanden. Dieses Herumsitzen und Warten macht eigentlich alle irgendwie verrückt, habe ich den Eindruck. Die Betroffenen wissen nicht genau, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Der ein oder andere kommt wirklich auf eine blöde Idee. Und die Bevölkerung, die sieht das auch und sagt sich, was tun denn die Jungen da eigentlich? Die könnten ja auch einen Beitrag leisten bei uns. Und es gibt ja genügend Möglichkeiten, wie man sich in Vorarlberg auch einbringen kann. Und insofern glaube ich, Sprache und gemeinnützige Arbeit, überhaupt Arbeit und auch das Kennen der Werte sind halt drei Dinge, die nicht so schwierig sind, aber die man akzeptieren muss, wenn man nach Vorarlberg kommt. Andere Bundesländer sagen jetzt, ja, da wird es in Vorarlberg schärfer. Das heißt, da werden weniger nach Vorarlberg kommen. Also das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls von Anfang an sehr konsequent und sehr klar eigentlich auch. Und ich glaube, je klarer wir das ausdrücken, je eher wir das auch zum Durchbruch bringen und auch umsetzen, umso besser wird das laufen.
Jetzt würde man Sie fragen, von wem wurden diese Integrationsmaßnahmen, die in diesem Vorarlberg-Index enthalten, Kodex enthalten sind? Wer hat da mitgearbeitet? Wer hat die ausgearbeitet? Stammen die von Ihnen? Stammen die von der ÖVP? Stammen die von der Regierung, von der Regierungskoalition? Wer hat da alles mitgearbeitet?
Das ist eigentlich im Haus entstanden, das heißt schon in der Landesregierung und unter den Experten des Landhauses, weil es nicht ganz neu war. Wir kennen das von der Integrationsvereinbarung schon bei den Asylberechtigten. Bei der Sprache waren sich sowieso oder sind sich sowieso alle sehr schnell einig. Das Erlernen der deutschen Sprache ist vermutlich das Eintrittsticket schlechthin. Man könnte es auch anders formulieren, ohne Sprache wird keine Integration stattfinden. Wir kennen das auch selber, wenn man länger irgendwo hin will oder auch dort leben möchte, dann wird es ohne Erlernen der Sprache dort eigentlich auf der ganzen Welt nicht funktionieren. Und das wird auch bei uns nicht klappen. Also wenn jemand herkommt und die Sprache nicht lernen will, dann wird es ein echtes Integrationsproblem geben. Und da müssten wir auch als Antwort sagen, das wird nicht funktionieren, du musst mit Kürzungen von Sozialleistungen mittelfristig rechnen. Das wird kommen, wir werden das so nicht tolerieren können. Also es wird klar sein, die Sprache ist zu erlernen, wenn ich mich integrieren will. Und wenn jemand das verweigert, wäre es ein sicheres Zeichen dafür, dass man sich gar nicht integrieren will. Wir machen eigentlich eher die Erfahrung, auch die Caritas sagt uns das, auch viele nach Sprachkursen noch fragen und auch wissen, wenn sie hier bleiben wollen und irgendwann einmal die Asylberechtigung vielleicht kriegen, dass sie dann einen Teil der Sprache schon erlernen sollten. Und sie müssen sich auch in Vorarlberg bewegen können. Das heißt, das Erlernen der Sprache ist selbst für jemanden, der abgelehnt wird, in der Zeit, wo er da ist, auch wichtig. Also ich glaube, man muss immer sich mit der Sprache befassen. Und insofern war das klar. Sprache als erste Spielregel ist, glaube ich, unter allen, vermutlich auch unter allen Parteien wahrscheinlich unbestritten zu sagen, das sollte jedenfalls erlernt werden. Im zweiten Punkt der gemeinnützigen Arbeit gehen die Meinungen auseinander. Da war die Caritas eigentlich für uns eine wichtige Stütze, weil sie früher diese Nachbarschaftshilfe hatte und gesagt hat, mit der Nachbarschaftshilfe hat man gute Erfahrungen gemacht. Da kann ein Asylwerber 110 Euro im Monat dazu verdienen, bestimmte Anzahl von Stunden darf er arbeiten dann, gemeinnützig arbeiten, zum Beispiel für eine Gemeinde, aber auch für einen Privaten. Da wäre uns sehr geholfen, wenn die Nachbarschaftshilfe weiter ausgebaut werden könnte. Der Bund hat da sehr enge Regeln gesetzt, die helfen uns nicht besonders. Das sollte man eigentlich erweitern, da sind wir auf der Bundesebene tätig. Da könnte man auch mehr tun, wenn man uns helfen will. Wir kommen aber auch zurecht mit dem, was wir haben. Auch da, glaube ich, wird man am Ende sagen, es kann kein Fehler sein, gemeinnützig tätig zu sein. Ist auch ein Zeichen an die Gesellschaft, sich integrieren zu wollen. Und wer sich mit Gemeinnützigkeit bei uns ein bisschen befasst, der wird auch das Land kennenlernen, wird die Gemeinde, in der er lebt, besser kennenlernen, wird einen Beitrag leisten. Das wird eher Integrationsstraßen ebnen, habe ich das Gefühl, weil man ein bisschen mehr aufeinander zugehen wird. Wer da nichts tut, wird auch immer ein Stück weit auch ein bisschen ausgegrenzter sein. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Wir wollen ja eigentlich integrieren, Sprache erlernen und letztlich auch einen Arbeitsplatz erzielen können. Und da kann die gemeinnützige Arbeit eine gute Vorstufe sein. Mhm. Bei den Werten, glaube ich, muss man sagen, da geht es vor allem auch um Verfassungswerte. Die sollten eigentlich unbestritten sein, unter den Experten und auch unter den Parteien. Natürlich gibt es da auch wieder andere Zugänge, aber es gibt so Dinge wie Gleichstellung Mann und Frau oder die Frage, wie steht es um die Religion oder auch die sehr schwierige Fragestellung, die für uns immer klar beantwortet wird, keine Gewaltanwendung im Namen der Religion. Unmöglich für uns. Das Gewaltmonopol hat der Staat. In Österreich und sonst niemand in der Hand. Das heißt, Gewaltausübung geht nicht und so Dinge und schon gar nicht im Namen der Religion. Mhm. Also es ist absolut unmöglich, wer das im Kopf mit sich herumtragen würde, dem müsste man von Anfang an sagen, in diesem Land, in dieser Gesellschaft, da wird es nicht gehen. Umgang mit Frauen, Respekt vor Frauen, die Gleichstellungsfragen, die Gleichheit Mann-Frau ist ganz entscheidend. Das muss man bei Zugewanderten manchmal auch dazu sagen. Und das ist jetzt kein Vorwurf in dem Sinne, sondern da gibt es Unterschiede. Da gibt es Zugewanderte, bei denen das selbstverständlich ist und solche, bei denen das nicht so klar ist. Und denen wird man sagen müssen, das sind Verfassungswerte in Österreich, die sind nicht diskutabel. Die solltest du kennen und wenn du in Österreich bist, damit rechnen, dass das auch durchgesetzt werden muss. Und wenn sich jemand dagegen wehren würde, aus welchen Gründen auch immer, kulturellen oder anderen, dann gibt es schon Widerstände auch. Auch da wird man sagen müssen, einen Wertekurs wird man nicht verweigern können. Dann werden wir langfristig auch Sanktionen anwenden müssen.
Aber jetzt kann man im Kodex natürlich diese Regeln aufstellen. Sie haben schon gesagt, wer sich nicht daran hält, der muss mit Kürzung der Sozialleistungen rechnen. Aber wie überwacht man die Einhaltung dieser Regeln? Heißt es, okay, wenn einer zum Deutschkurs geht, der kriegt einen Stempel in einem Stempelbuch mit oder muss was am Handy scannen? Hat man sich da auch schon Überlegungen gemacht?
Das ist eine gute Frage. Also bei den Asylberechtigten haben wir es gelöst, weil dort muss ja auch, wenn sie keine Arbeitsstelle haben, also nicht selbsterhaltungsfähig sind, dann brauchen sie die Behörde. Das heißt, da wird die Sozialhilfe tätig, da werden Sozialhilfeanträge gestellt. Da kann die Behörde ganz gut überprüfen, wird auch gemacht, ist ein Deutschkurs absolviert worden oder nicht. Ist überhaupt der Versuch gemacht worden, einen Deutschkurs zu besuchen? Stimmt das Angebot eigentlich? Wie lange sind die Wartezeiten und so? Ist immer auch beidseitig. Und dann zu sagen, der Kurs muss jedenfalls gemacht werden. Wenn dann wieder ein Ansuchen kommt, auf eine Sozialhilfe zum Beispiel, dann sagt man dort, wieso wurde der Kurs nicht absolviert? Oder wieso wurde er nicht positiv absolviert? Noch einmal machen müssen, das ist ja nicht so einfach für jeden. Das heißt, da wird nachgegangen. Da gibt es eine Verwarnung, wo man sagt, da in dem nächsten halben Jahr muss dieser Deutschkurs gemacht werden. Ansonsten werden die ersten 30% der Mindestsicherung oder Sozialhilfe gekürzt werden. Das bewegt schon einiges, weil dann weiß man, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und man braucht da nicht massenhaft Sanktionen, das ist kein Massenphänomen, aber man sollte im Einzelfall Möglichkeiten schaffen, dass man vorgehen kann bei echter Verweigerung. Mhm. Ich finde, man muss fair bleiben, das Erlernen einer neuen Sprache braucht Zeit, die Integration braucht Zeit, das Finden einer Arbeitsstelle braucht Zeit. Chancen gibt es genug in Vorarlberg, wenn der Integrationswille erkennbar ist, braucht es auch keine Sanktion. Aber bei wirklicher Verweigerung, das halte ich dann schon für problematisch, da müsste man natürlich mit einer Sanktion vorgehen. Gewisse Überwachung, gewisse Kontrolle, würde ich mal sagen, die braucht es dazu. Das kann man bei der Sozialhilfe machen, bei den Asylberechtigten und bei der Grundversorgung kann man es natürlich auch, vor allem auch über die Caritas, kann man es machen bei den Asylwerbern. Mhm. Wir sind jetzt am Beginn, 1. Juni wird gestartet, dann schauen wir einmal, wer überhaupt unterschreibt, wer bekennt sich mit einer Unterschrift dazu, diese Regeln einzugehen. Dann schauen wir uns einmal an, ob sie angenommen werden, ob es umgesetzt wird. Gewisse Angebote müssen noch erweitert werden, wir brauchen mehr Deutschkurse. Wir brauchen mehr gemeinnützige Arbeitsmöglichkeiten im Lande und dann schauen wir, ob es echte Verweigerung gibt. Und bei echter Verweigerung sind wir im Hintergrund vorbereitet für eine Gesetzesänderung. Die würden wir natürlich einbringen, wenn es so wäre.
Mhm. Weil Sie auch das Thema gemeinnützige Arbeit ansprechen, muss man nicht grundsätzlich schauen, dass man Asylberechtigte auch oder Asylsuchende einfach auch schneller in den Arbeitskreislauf bekommt?
Das stimmt ganz sicher. Also wenn ich jetzt in die Sozialhilfe schaue, insofern stimmt es ein wenig auch nachdenklich. Wir haben hier sicher im Moment, würde ich sagen, 3.000 Personen Asylberechtigte in der Sozialhilfe. Das ist nicht so wenig, aber wenn man das österreichweit im Schnitt betrachtet, dann ist das schon ein hoher Prozentanteil mittlerweile. Das heißt, Asylberechtigte in der Sozialhilfe ist ein Auffangbecken, aber das sollte kein Ruhekissen sein. Das heißt, da kann man nicht ewig verbleiben. Das heißt, auch in der Sozialhilfe ist alles zu unternehmen, dass man Asylberechtigte wieder zurückbringt, zurückführt auf den Arbeitsmarkt, hineinführt in den Arbeitsmarkt. Da wird enorm viel unternommen, Sprachkurse, aber auch Einschulungskurse. Oft fehlt es einfach an der Qualifikation. Ich meine, wir kennen alle den Vorarlberger Arbeitsmarkt. Das Finden von ganz einfachen Jobs ist gar nicht so leicht. Man braucht für alles eine Qualifikation bei uns. Je höher die Qualifikation, umso leichter. Je nachdem, aus welchem Land ich komme und woher ich die Asylberechtigung bekommen habe, sozusagen, wird einen anderen Hintergrund haben. Das heißt, wie qualifiziert ist jemand? Ist halt sehr unterschiedlich, ob Leute aus Syrien kommen, aus Afghanistan kommen oder sonst woher.
Aber wird sichergestellt, dass alle mit den gleichen Regeln behandelt werden?
Absolut. Also egal, es muss jeder Asylberechtigte in der Sozialhilfe auch die Möglichkeit bekommen, am Arbeitsmarkt unterzukommen. Die sind ja auch verpflichtet, sich beim AMS zu melden. Und dann werden auch geprüft, ob es Jobmöglichkeiten gibt oder ob es an Qualifizierung fehlt. Oft muss einfach irgendwas nachgeholt werden, Schulabschlüsse und ähnliche Dinge. Da fehlt es oft dann ganz viel. Die Zeit kann man einräumen und sagen, okay, in einer gewissen Zeit wird man sich qualifizieren müssen, aber tun wird man es am Ende des Tages schon müssen. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass ein paar tausend Asylberechtigte in der Sozialhilfe verharren oder bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist weder das Ziel eines Asylberechtigten noch von uns insgesamt. Das kostet ja alles auch Geld. Das heißt, der reine Zuzug ins Sozialsystem, der reine Zuzug in die Sozialhilfe von außen, dafür ist sie ja gar nicht gebaut. Asylberechtigte haben einen Anspruch darauf, sie werden unterstützt von uns, aber es kann nicht so sein, dass man automatisch über Jahre in der Sozialhilfe bleiben kann. Da muss man natürlich möglichst rasch wieder raus.
Wie begegnen Sie Bedenken, aber auch zum Beispiel vom Caritas-Direktor Walter Schmolli, der ja ins Feld geführt hat, dass er befürchtet, dass dieses Thema auch im Wahlkampf missbraucht werden könnte?
Also ich habe jetzt schon einige Wahlkämpfe mitgemacht und Fragen von Asyl, von auch der gesamten, des gesamten Themas der Sicherheit, man könnte auch sagen Ausländerthema, also egal wie man es bezeichnen will oder bezeichnet, spielen im Wahlkampf immer eine Rolle. Aber was ich natürlich schon merke bei der Bevölkerung, ich sage jetzt einmal Wahltag hin und her, ist, dass das schon ganz viele Leute beschäftigt. Und das ist ja kein Novum. Also wir haben seit 2015 mit einer Flüchtlingskrise auch zu kämpfen gehabt, am Anfang mit sehr hohen, rapiden Zahlen, die hochgeschnellt sind. Mittlerweile gehen die Asylzahlen ja deutlich zurück. Das heißt, die Dinge ändern sich über die Jahre auch immer wieder. Aber seit 2015 schon ist der Wahlkampf hin und her, ist das bei der Bevölkerung ein sehr präsentes Thema. Und ich glaube, dass sich Dinge ein wenig verändern. Also was ich stärker heraushöre und kann es auch verstehen, ist vor allem auch diese Sorge um die Integration. Ich glaube, der eigentliche Zuzug, die eigentliche Frage, wie viel kommen Asylwerber sozusagen, das hat sich auch ein Stück weit wieder etwas beruhigen können, weil die Zahlen stark zurückgehen. Aber die Welt kann sich ändern, wie man gesehen hat. Es hat auch andere Bewegungen gegeben, wie jetzt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Anderes Thema für die Bevölkerung. Da wird Leuten geholfen, die vor Krieg flüchten müssen. Ist, glaube ich, wieder eine andere Problematik gewesen. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen, wenn Leute hier bleiben dürfen, die eigentlich so nicht aus unserem Kulturkreis kommen. Was unternehmt sie wirklich zur Integration? Und sind diese Menschen und Gruppen auch bereit, sich wirklich zu integrieren? Und das ist eine ehrliche Sorge der Bevölkerung. Und die muss man schon auch aufnehmen und sagen, naja, wir haben Aufgaben in beide Richtungen. Für Vorarlberg ist es ja gar nicht so neu. Nicht? Wir haben ja immer wieder über die Geschichte des Landes, eigentlich mit verschiedenen Zuwanderungswellen, immer wieder auch unsere Themen gehabt im Lande.
Selbst in Österreich.
So ist es. Man soll im Nachhinein ja auch nichts irgendwie, wenn man es beurteilt, sozusagen zu hoch loben. Oder weil es waren auch vergangene Zuwanderungswellen, wenn man mit der älteren Bevölkerung redet, glaube ich, nicht immer einfach. Auch in der Bearbeitung und im Umgang damit gab es immer Horizontements von beiden Seiten. Das heißt, so klar, wie wir es heute sehen, ja, das hat ja alles so gut funktioniert, war es damals ja auch nicht immer. Also ich glaube, jede Generation hatte ihre Zuwanderungsfragen und wir haben sie natürlich jetzt auch wieder in einem völlig anderen Umfeld wie vielleicht vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren. Aber Vorarlberg ist es eigentlich schon gewohnt, auch in jeder Generation mit der Frage umzugehen. Und immer wieder haben sich die Fragen von Integration auch gestellt in der Geschichte des Landes. Und sie wurden unterschiedlich gut, glaube ich, behandelt, bearbeitet und gelöst. Gab es immer wieder unterschiedliche Reaktionen. Und jetzt haben wir wieder so eine Zeitenwende, bei der wir schon dafür sorgen müssen, dass wir bei den Asylzahlen den Überblick bewahren, dass europäisch das Richtige passiert. Ich meine, jeder will eine Kontrolle haben über Zustrom und nicht sagen, unkontrollierte Zuströme, die will niemand, glaube ich, auf dieser Welt eigentlich haben. Jeder sagt, man will wissen, was passiert. Man will wissen, wer zu uns kommt. Man will einen Überblick haben. Man will keine illegale Zuwanderung haben. Und gleichzeitig stellen sich dann Fragen der Integration im Land und in der Gesellschaft. Und das ist etwas, was der Bevölkerung schon ordentlich unter den Nägeln brennt. Mhm. Oder? Und da kommt immer wieder diese Aufforderung und diese Frage, wie schaffen wir das eigentlich? Und wie geht es da unserer nächsten Generation dann? Mhm. Und wie gehen die mit den Fragen um? Wie verändert sich da unsere Gesellschaft?
Aber geht es ohne Zuzug überhaupt bei der demografischen Entwicklung? Vorarlberg hatte aber, ich glaube, was Geburten betrifft, im letzten Jahr nur mit Wien allein in ganz Österreich einen Zuwachs, hatte einen Zuwachs von 600, glaube ich, einen Überschuss, oder Überschuss, ja. Ein Zuwachs von 600, aber sonst ist das ja nicht so in Österreich. Geht es ohne
Zuwanderung kann überhaupt? Ohne jede Zuwanderung, glaube ich, kann man sich sie auch nicht vorstellen. Das heißt, wir kämpfen sehr auf dem gesamten Arbeitsmarkt um die Frage, wer hat am meisten und die besten Fachkräfte. Wenn man mit Wirtschaft oder anderen Teilen der Gesellschaft redet, vor allem mit der Wirtschaft, dann kommt ja immer wieder Wachstumsengpässe der Zukunft. Also quasi, wir könnten auch stagnieren in der Entwicklung. Die entstehen dann, wenn wir die Fachkräfte nicht finden. Und das hört man mittlerweile eigentlich sehr, sehr oft. Das war in den vergangenen Jahren auch zu hören, aber es wird immer intensiver. Das heißt, der Fachkräftemangel ist offensichtlich, weil die Bevölkerung älter wird. Und damit liegen die Themen auf der Hand. Das heißt eigentlich für Vorarlberg am Ende des Tages, wir meinen jetzt auf keinen Fall Zuwanderung für jeden und für jede und zu allen Zeiten, das meinen wir nicht, sondern wir wollen Kontrolle über Zuwandererströme haben. Wir setzen von Beginn an klare Regeln und wir wissen, dass wir qualifizierte Zuwanderung eigentlich sogar brauchen. Das heißt, Zuwanderung für Qualifizierte ja, aber schrankenlose Zuwanderung natürlich nein. Mhm.
Lassen Sie mich noch kurz nochmals auf den Wahlkampf zurückkommen. Haben Sie auch die Befürchtung, dass der Wahlkampf dreckiger wird wie je zuvor? Sie haben ja schon einige mitgemacht. Und auch, wenn man blickt, was in Deutschland passiert ist, Angriff auf Wahlhelfer, Angriff auf Politiker. Wie blicken Sie auf diese Zeit jetzt voraus, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin? Aber es werden noch keine Plakate aufgehängt.
Ja, es ist im Moment jetzt, was Vorarlberg angeht, glaube ich, in einem vernünftigen Ausmaß eine politische Auseinandersetzung im Gange, auch in einem vernünftigen Stil, jedenfalls zur Stunde und zur Zeit. Aber man kann allerorts beobachten, dass die Dinge auch entgleiten. Und das wird einer Gesellschaft nicht gut tun. Man spürt, dass der Ton aggressiver wird. Manchmal hat man den Eindruck, da kann man auch nicht böse sein, Teilen der Bevölkerung, wenn sie sich abwenden, dass man sich komplett im Ton vergreift. Also vor allem, wenn man gelegentlich nach Wien schaut und so manche Parlamentsdebatte, da muss man sich nicht wundern, wenn sich die Bevölkerung abwendet. Und wenn man sich fragt, wie kann denn das überhaupt passieren, dass man sich persönlich so verunglimpft, dass man so unter der Gürtellinie argumentieren muss und dass auch sozusagen das Persönliche offenbar sehr stark in den Vordergrund rückt und dass die Aggressivität in einem Ausmaß zunimmt, wie es der Politik nicht gut tun wird. Also man kann da nur ein Stück weit zur Mäßigung aufrufen. Sprache ist zentral. Also wie wird miteinander geredet? Wie wird miteinander umgegangen? Kann man Persönliches und Privates auseinanderhalten? All so Dinge spielen eine ganz große Rolle. Politische Argumente können hart ausgetauscht werden, aber persönliche Angriffe unter der Gürtellinie haben nichts verloren. Es wird oft mit Anzeigen gearbeitet, ein ganz neues Modell, hat man den Eindruck. Also es wird sehr schnell einfach anonym angezeigt und so weiter. Das sind schon Schritte, die über die Jahre so langsam passieren und die intensiver werden. Ich beobachte es jetzt einen langen Zeitraum, aber dass es aggressiver wird und dass so auch die Methode der Anzeige sozusagen einfach gleich einmal gegriffen wird, auch anonym, da hat man schon den Eindruck, das greift ziemlich rasch um sich und das bringt auch echten Schaden für die Politik gesamt.
Etwas, was rasch in der Geldbörse der Vorarlberg ergreifen soll, ist ja die Strompreissenkung, wenn ich das zum Abschluss noch mit einer Frage dazu stellen darf. Wie ist es jetzt zu dieser erneuten Strompreissenkung gekommen? War das ein Wahlkampfzuckerl?
Eigentlich eine logische Entwicklung, weil wir haben am Beginn oder Ende des vergangenen Jahres schon gesagt, es werden die Entwicklungen hoffentlich so sein, dass die Preise weiter runtergehen können. Und was mir ganz wichtig war, weil es ja auch einmal umgekehrt war beim Landesunternehmen, da waren wir uns aber auch einer Meinung, sinkende Großhandelspreise, Einkaufspreise sind den Kunden unmittelbar und rasch weiterzugeben. Und das ist im Moment halt so, dass die Preise sich Gott sei Dank in einem Ausmaß entspannen, wie man es gar nicht erwarten konnte. Das sinkt ziemlich stark nach unten. Und damit werden diese Vorteile am Markt vom Landesunternehmen auch direkt den Kunden weitergegeben. Es wurde schon Anfang des Jahres gesagt, wir werden keine Erhöhungen machen. Wenn die Großhandelspreise sinken, werden sie weitergegeben. Immer zu den Zeitpunkten 1. April, 1. Juli, gegebenenfalls auch im Herbst oder Anfang des Jahres wieder. Hängt von der Gesamtentwicklung eigentlich ab. Für mich war das jetzt ziemlich automatisch, weil es gehen die Preise so stark nach unten, dass auch wir mit dem Landesunternehmen in Gesprächen natürlich auch gesagt haben, wann gibt es diese Preissenkung, wann gibt es die an die Kunden, an die Haushaltskunden im Land weiter. Weil ich meine, die Teuerung ist immer noch hoch genug und es ist wichtig, dass man da hilft und tut, was man kann. Und wenn das eigene Landesunternehmen am Preis senken kann, dann sollte man diese Vorteile schnell eigentlich dem Kunden weitergeben. Mhm. Das ermöglicht der Senkung am 1.7. Und es kann auch noch nicht das Ende gewesen sein, also je nachdem, wie sich der Großhandelspreis weiterentwickelt. Garantiert ist jedenfalls dieser jetzt österreichweite wieder niedrigste Preis bis März 2025. Das wurde intern vereinbart. Im Unternehmen, da hat man auch einen Überblick und ich würde sagen, im Frühjahr 2025 wird sicher eine neue Bewertung der gesamten Preissituation wieder stattfinden und dann wird man sehen, kann man das so stabil niedrig halten, was ich natürlich hoffe. Aber ja, wir haben schon einmal mitgemacht, Krieg in der Ukraine, stark steigende Gaspreise, haben das ganze System nach oben explodieren lassen. Mhm. Also ich will nicht noch einmal so eine Preisexplosion erleben müssen. Insofern hoffen halt alle, dass es jetzt auch stabil bleibt, halbwegs, weil man hört täglich die Nachrichten des Kriegs und denkt sich, was passiert da eigentlich? Aber was der Energiesektor und der Strompreissektor angeht, hat man im Moment eine sehr stabile Situation mit sinkenden Preisen. Und die müssen dem Kunden auch im Vorarlberg weitergegeben werden. Das ist eine gute Sache. Als Ziel, auch als Eigentümer, auch bei Erhöhungen damals, war mir immer wichtig zu sagen, es ist dazu zu schauen, so gut es eben halt geht im Unternehmen, und so gut es zumutbar ist, dass wir bei den niedrigsten sind in ganz Österreich. Und eigentlich auch darüber hinaus, also auch in der Bodenseeregion. Und den Stand können wir derzeit halten. Wir werden im 1. Juli bei 10,2 Cent wahrscheinlich ankommen, 10,7 Cent. Und dann kommen 3 Cent vom Rabatt des Landes noch dazu. Das heißt, 7 Cent pro Kilowattstunde ist ein unschlagbar niedriger Preis. Und das tut den Haushalten schon gut jetzt.
Kommen da nur die Haushalte in den Genuss oder auch gewerbliche Betriebe?
Haushalte, Landwirtschaft und auch die kleinen Gewerbekunden. Für die größeren Wirtschaftskunden gibt es eigene Business-Tarife mit eigenen Modellen. Auch da geht es ja auch runter systematisch. Aber die ganz kleinen Betriebe im Lande, alle Haushalte und die Landwirtschaft sind bei dem sehr niedrigen Preis von 7,7 Cent angekommen.
Wie sehr belastet das Budget diese Preisgarantie oder der Landesrabatt?
Ja, schon ordentlich auch. Also in dem Sinne, dass wir, also das Budget direkt nicht, aber wir nehmen aus erhöhten Dividenden, die ans Land gehen, nehmen wir schon eine Größenordnung zwischen 20 und 25 Millionen Euro heraus, um als Rabatt an die Bevölkerung zu geben. Das können wir eigentlich nur deswegen tun, weil wir in der Lage sind, das Unternehmen in der Ilwerke in der Lage ist, Regelstrom in Deutschland gut zu verkaufen. Dort ist die Energiewende im Gange und es wird extrem viel Strom zum Ausgleich benötigt. Wir können den direkt liefern, großer Vorteil fürs Land, auch was ökonomische Möglichkeiten angeht. Das heißt, mit diesen guten Ergebnissen am deutschen Markt steigt die Dividende des Landes ziemlich stark an und dann können wir einen größeren Teil der Bevölkerung wieder zurückgeben. Mhm. Klingt ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es einfach, man verkauft Strom nach Deutschland, die Gewinne, die dort erzielt werden, kommen hier der Bevölkerung direkt zugute in Form eines Stromrabatts. Mhm. Den werden wir aufrechterhalten bis März 2025, ist beschlossen mittlerweile. Dann bin ich eigentlich, würde man sagen, bei guter Hoffnung, dass der Gesamtpreis des Marktes sich so niedrig entwickelt hat oder stabilisiert hat, dass der Rabatt vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, wenn wir unter 10 Cent angekommen sind, dann sind wir ja wieder auf Vorkrisenniveau, dann wäre der Rabatt irgendwann auch nicht mehr notwendig. Mhm. Jetzt sind wir bei 7,7 zurzeit.
Die Inflation geht etwas zurück. Sehen Sie trotzdem noch Punkte, wo es vielleicht Entlastungsmaßnahmen geben muss für die Bevölkerung? Oder
wir schauen uns das genau an. Also für die Bevölkerung, glaube ich, gibt es zwei gute Nachrichten. Die eine ist schon spürbar, die Inflation sinkt. Ich finde, sie sollte noch stärker sinken. Hat übrigens die Frage von Strompreisentwicklung einen großen Einfluss drauf insgesamt in Österreich. Wir sind noch zu hoch, was die Inflation angeht, aber die Experten sagen uns alle, es wird weiter sinken. Wir sind jetzt bei etwas über 3%, das kann auch unter 3% gehen im kommenden Jahr. Dann sind wir wieder auf einem Niveau, wo man sagen kann, das kennt man halbwegs, am besten wäre noch unter 2% sogar. Weil das hatten wir noch vor der Krise, das heißt, Inflationssenkung ist im Gange oder absinkende Inflation. Ich glaube, das Zweite, was angekündigt ist, wird uns übrigens sehr helfen, vor allem den Haushalten und den Häuselbauern, den Wohnungskäufern und so weiter, ist, wenn es eine Zinssenkung gibt. Die Europäische Zentralbank hat einen Zinssenkungsschritt angekündigt in der Höhe von 0,5 oder mehr Prozent. Das ist sehr spürbar. Wenn man einen Kredit hat, weiß man das. Heute ist es ja so, wenn ich 1.000 Euro aufnehme bei der Bank, dann zahle ich 2.000 zurück. Also es ist schon eine ordentliche Belastung. Die hat ja in der letzten Phase auch zur Anspannung geführt, die ja wirklich beachtlich war. Das heißt, eine Entlastung auf der Wohnseite, beim Wohnthema, beim Wohnen insgesamt, könnte auch etwas besser werden oder eintreten, wenn wir eine Zinssenkung bekommen. Einmal Inflation runter, zum zweiten Zinssenkung, sind Außenrahmenbedingungen, die wir nicht besonders beeinflussen können. Das passiert international, aber hat gerade im Vorarlberg allergrößte Bedeutung für die Frage, wie entwickelt sich leistbares Wohnen, für die Frage Teuerung insgesamt. Die Instrumente im Lande sind dazu ziemlich gut aufgestellt. Das habe ich im Moment den Eindruck, hat funktioniert, ziemlich punktgenau in den Hilfestellungen und ist im Moment aufrecht. Wir schauen uns das an, wie sich es entwickelt. Die Wohnbeihilfe ist verbessert worden. Die werden wir auf dem Niveau, glaube ich, an sich halten müssen, wegen der Wohnpreisentwicklung insgesamt. Das heißt, da gibt es mehr Wohnbeihilfenbezieher. Wir haben sie erhöht, wir haben die Einkommensgrenzen angepasst. Die Wohnbeihilfe ist schon ein wesentliches Instrument. Der Familienzuschuss ist deutlich verbessert worden, Einkommensgrenzen angehoben, mehr Bezieher, der Mindestzuschuss angehoben worden. Auch das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht mehr nach unten verändern werden. Auf dem Niveau werden wir wohl auch bleiben müssen. Das waren nicht nur vorübergehende Hilfen, sondern nachhaltige Verbesserungen, an denen wir auch festhalten werden. Ich habe nicht vor, die Wohnbeihilfe oder den Familienzuschuss zu verschlechtern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir hatten hohe Zahlungen beim Heizkostenzuschuss. Da gab es auch Sonderauszahlungen des Bundes im Land. Da schauen wir uns jetzt an, wie die Entwicklung ist. Der Heizkostenzuschuss des Jahres 2024, 2025 muss auch bald im Sommer dann einmal vorbereitet werden. Wir werden mal schauen, wie die Heizkosten laufen. Da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr in der Höhe gehen, weil zum Teil ja auch doppelt ausbezahlt mit Bundesgeld. Also da werden wir auf ein normales Maß, aber auf ein gutes Maß des Heizkostenzuschusses zurückfinden müssen. Da glaube ich, wird es vertretbar sein, weil ja auch keine Bundesmittel mehr da sind, um weitere Auszahlungen zu machen. Da wird es wieder einen Landeszuschuss geben, aber dafür einen guten. Der wird auch österreichweit zu den Besten zählen, das sicher. Aber da werden wir das System neu überlegen müssen. Mir geht es halt darum, dass wir jedes einzelne Instrument auch genau anschauen. Und jetzt nicht so in der Fläche mit der Gießkanne irgendwelche Mittel streuen, sondern sagen, wo helfen wir ganz gezielt einkommensschwachen Haushalten. Und da sind Wohnbeihilfe, Familienzuschuss, Heizkostenzuschuss, sind schon gute Instrumente. Ein Stück weit auch die Sozialhilfe.
Eine allerletzte Frage noch. Wann genau werden wir wählen? 2 Wochen oder 3 Wochen nach der Nationalratswahl? Ja. Oder gleichen Tag gibt es einen super Wahltag gemeinsam mit der
Nationalrat. Ja, entschieden haben wir es noch nicht. Das Einzige, was ich wirklich ausschließen kann, ist, ich kann mir nicht vorstellen, am gleichen Tag zu wählen wie der Bund. Im Bund ist der 29. September in Diskussion, aber auch noch nicht beschlossen. Alle gehen davon aus, es wird dort sein. Fix ist aber auch noch nicht wirklich, weil die Beschlüsse gefasst werden müssen. Und wir werden in einem Zeitraum von 2-3 Wochen danach sein. Wir sind noch nicht ganz schlüssig, weil wir noch auf die Bundesentscheidung warten. Nur eines wird klar sein, am selben Tag halte ich es nicht für richtig. Es muss einen eigenständigen, souveränen Wahlgang in Vorarlberg auch geben können. Die Bevölkerung im Land soll nicht Dinge vermischen müssen, sondern sagen, heute wählen wir für den Bund und dann vielleicht 2-3 Wochen später wählen wir für Vorarlberg.
Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Danke. Und das war's mit der TV Vorarlberg Live Sondersendung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.